Ich lese uns aus 1. Petrus 4, die Verse 7 bis 11. Richtiger Gebrauch von Gottes Gaben. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir haben es gerade schon gehört, wir sind in einer Predigtserie. Weiß jemand, welchen Teil wir heute haben? Okay. Gut getippt, wir sind bei Teil 6. Das fing alles an mit meinem unfreiwilligen Bekenntnis, dass ich begeistert von Gemeinde bin, bis Stefan dann übernommen hat und das klargestellt hat. Dann ging es weiter mit dem Thema Gott begegnen. Und das Spannende ist, dass unser Text das auch so ein bisschen widerspiegelt. Dann ging es weiter mit geistlichem Wachstum, was sich aus dieser Begegnung einfach ergibt. Wir haben über verschiedene Wurzeln gehört. Das nächste Thema, Thema 4, war Gemeinschaft. Und auch das findet sich in unserem Text. Es hat immer mit anderen zu tun, was wir hier tun. Es geht um Liebe, Gastfreundschaft, um Dienen. Und letzte Woche haben wir von den Gaben gehört, die wir haben oder die wir vielleicht noch entdecken müssen, und auch von einigen Gefahren, die damit verbunden sind, einigen Fallen. Und heute geht es eben um gute Haushalterschaft. Wie kommen wir denn jetzt zurecht mit dem, was uns aufgetragen wurde und was wir tun sollen? Also ich war noch keine 10 Jahre, ich muss jünger gewesen sein, war ich mit meinem Vater unterwegs. Mein Vater war bis zu seiner Pensionierung Pastor, und dann bin ich immer mitgefahren in verschiedene Gemeinden, und an einem Sonntag waren wir da in einer dieser Gemeinden und ich hatte Taschengeld, und am Ende des Gottesdienstes wurde eben Kollekte eingesammelt und irgendwas hat mich geritten, mein Taschengeld da reinzustecken und alles, was in meiner Tasche war, zu spenden. Nach dem Gottesdienst kommt so eine ältere Frau auf mich zu, die das ganz nett fand, dass der Sohn des Pastors da ist und der kleine Junge da mit ist, und steckt mir Geld zu. Und als ich mir das anschaue, stelle ich fest, dass es mehr ist, als ich da reingeworfen habe. Es war fast das Doppelte von dem, was ich zurückbekommen habe. Das hat mich damals fasziniert. Und das war das erste Mal, dass Gott diese Lektion mit mir geübt hat und gesagt hat: Ich versorge dich, vertraust du mir? Und diese Frage hat mich seitdem immer wieder begleitet. Vertraust du mir? Es ist heute mehr als 30 Jahre später und ich kämpfe immer noch mit dieser Frage. Ich kann die immer noch nicht ganz beantworten. Und manchmal kommt dieses Ja eher kleinlaut, ein bisschen gequält aus mir heraus. Und doch hat mich Gott nie enttäuscht. Wenn es um gute Haushalterschaft geht, dann haben wir das gerade gelesen, das ist der Punkt, wo ihr alle eure analogen oder digitalen Bibeln mal rausholen dürft, um das so ein bisschen mitzuverfolgen. 1. Petrus 4 sind wir, 1. Petrus 4, und in Vers 10 heißt es: Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat, jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe. Dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Es geht um Dienst für andere und es geht darum, dass wir das, was wir bekommen haben, einsetzen, die Gaben und auch die Kraft, die Gott dazu geben will. Und bei der ganzen Geschichte gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, vom Pferd zu fallen. Das eine ist, wir tun weniger, als von uns erwartet ist, oder wir tun mehr, als von uns erwartet ist. Der Einsatz, den wir bringen, soll sich an dem orientieren, was wir haben. Und wir sollen mit dem arbeiten, was wir zugeteilt bekommen. Wie oft machen wir das? Oder wie oft ist es manchmal auch so, dass wir einfach das tun, was gemacht werden muss? Und in unseren christlichen, pietistischen Kreisen ist das ja durchaus so ein Ding, ne? Da kann ja nicht eigentlich jeder machen, was er so will, sondern da packt man an, wo getan werden muss. Die Arbeit, die gerade liegen geblieben ist, die muss erledigt werden. Wo kommen wir denn hin, wenn jeder das tun will, was er glaubt, tun zu müssen? Die Frage ist, vertrauen wir Gott, dass er all das in diese Gemeinde, in uns hineingelegt hat, was nötig ist, um seinen Dienst zu tun? Die andere Seite ist, wir tun zu wenig. Die andere Seite ist, wir halten uns zurück, obwohl da vielleicht so eine innere Stimme in uns ist, die sagt, wir sollten uns um dieses und jenes Thema vielleicht mal kümmern. Und so gibt es zwei Seiten des Pferdes, von dem wir rutschen. Die einen sind die, die genau wissen, was ihr Leben so kostet, die genau wissen, was notwendig ist und von dem, was sie bekommen haben, das abziehen und dann den Rest geben. Das sind die, die gern die Kontrolle behalten wollen. Das sind die, die die Dinge selber in die Hand nehmen und die genau kalkulieren und planen und die unabhängig sein wollen. Und wir wissen theoretisch, dass Gott uns versorgt und wir wissen theoretisch, dass er all das bereithält, was wir brauchen. Aber es gibt ein kleines Problem. Vielleicht erweise ich mich ja nicht als würdig. Vielleicht mache ich ja einen Fehler. Vielleicht geht ja irgendwas schief und er versorgt mich dann doch nicht. Und dann ist die Frage, vielleicht kümmere ich mich doch lieber selber drum und sichere mich ab. Und habe noch so eine Restsicherheit, dass eigentlich nichts schief gehen kann. Oder es ist die Frage, ich bin ja gerne großzügig, aber demjenigen, dem ich gegenüber großzügig bin, der sollte sich auch bitte schön als würdig erweisen. Ich gebe doch nicht einfach so meine wertvollen Gaben irgendjemandem. Ich möchte gerne den Überblick behalten, was so in meinem Leben passiert und mit den Dingen, die mir anvertraut sind. Und deswegen habe ich einen Plan. Und wenn sich jeder dran hält, ist das auch okay und dann können wir das auch geben. Aber wenn irgendwas schief geht, dann funktioniert das für mich nicht mehr. Und wir fürchten uns davor, dass, wenn die Ressourcen zur Neige gehen, es schwierig wird in unserem Leben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wir sehen den Bedarf. Wir sehen, was alles gebraucht wird. Wir sehen die Not unter den Menschen und wir vergessen, was unsere eigene Leistungsfähigkeit ist. Und wir legen los. Wir orientieren uns nur an der Not und nicht an den Mitteln, die wir bekommen haben. Und dann merken wir schaffen das nicht. Wir merken, die Not ist größer als das, was wir bewältigen können. Wir merken, da ist mehr Arbeit zu tun, als wir alleine hinbekommen. Das Problem, was da ist, übersteigt unsere Möglichkeiten. Und wir sehen dann, dass sich irgendwie nichts entwickelt, dass nichts vorankommt und dass wir dieses Ziel, diese Not auszuräumen, das Problem auszuräumen, irgendwie nicht erreichen können. Wir sehen die begrenzten Ressourcen, aber wir sehen dann auch die Aussichtslosigkeit der Lage und es ist irgendwie zum Verzweifeln, weil das, was wir haben, reicht doch gar nicht, um das irgendwie alles zu klären. Ich denke, wir befinden uns gelegentlich auf beiden dieser Seiten, aber ich merke das in meinem Leben, dass es so einen Drang in eine Richtung gibt und vielleicht geht euch das auch so. Das eine ist vielleicht gar nicht so das Problem für euch, das andere vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht macht es Sinn, sich da ein bisschen umzuschauen, was so die konkreten Schritte für die eine oder die andere Seite sind. Ich denke, in beiden Fällen geht es darum, zu Gott zurückzukehren. Und wenn wir unseren Predigttext lesen, den Vers 7, dann ist da die Rede davon, dass das Ende kommt. Und da steht als nächstes, oder wenn das Ende kommt, dann ist es ja immer so eine Sache, dann macht man die Dinger, die wichtig sind. Und als nächstes steht, was man tun soll, ist beten. Da steht nicht handeln, da steht nicht irgendwelche Aktionen loslaufen, da steht als allererstes, wir sollen beten. Und das scheint der wichtigste Punkt zu sein in dieser ganzen Situation. Was ist nun gute Haushalterschaft? Ich denke, gute Haushalterschaft richtet sich an den Menschen aus, um die es geht. Es hat was mit Dienen zu tun. Gute Haushalterschaft bedeutet aber auch, ich habe verstanden, welche Mittel mir zur Verfügung stehen und was damit möglich ist. Und das Dritte ist, gute Haushalterschaft bedeutet, ich kenne den Willen dessen, dem die Mittel gehören und ich handle in seinem Sinne. Als Haushalter gehört mir das nicht, was ich zur Verfügung habe, sondern ich verwalte es. Ein paar Gedanken zu möglichen Wegen zur guten Haushalterschaft. Das erste: Gott setzt den Rahmen für unsere Arbeit. Gott setzt den Rahmen für unsere Arbeit. Die Aufgabe des Verwalters ist es, das Anvertraute im Sinne des Eigentümers zu behandeln, zu verwalten, einzusetzen. Sich darum zu kümmern, dass der Wille des Eigentümers umgesetzt wird. Und er muss immer mit dem arbeiten, was ihm zur Verfügung gestellt ist. In unserem Fall sind das die Gaben, die wir bekommen haben, haben wir letzte Woche von gehört, Vers 10. Und es ist die Kraft, die uns Gott zur Verfügung stellt. Wenn wir für Gott arbeiten und unsere Gaben entdeckt haben, heißt das noch nicht, dass das alles klar ist, was dann so läuft. Vers 11 spricht davon, dass wir uns darum kümmern sollen, mit welcher Intention, mit welcher Kraft wir das tun. Und das Dritte, was gesetzt ist, sind die Rahmenbedingungen. Wenn ich Verwalter bin, wenn ich ein Haus verwalte, dann entscheide ich in der Regel nicht darüber, welche Möbel da drin stehen oder wie die Küche aussieht, wo das Haus steht, wie es gestrichen ist und wer da drin wohnt. Als Verwalter kümmere ich mich darum, dass das Ding läuft. Als Verwalter ist man angestellt und es gibt eine Entscheidungsinstanz über einem. Und das, was ich bekommen habe, das bestimmt den Umfang meiner Aufgabe. Und die Frage ist, kann ich das akzeptieren? Kann ich die Finger von dem lassen, was nicht in meinen Aufgabenbereich gehört? Und kann ich andererseits all das, was mir gegeben wurde, ausnutzen, um möglichst das umzusetzen, was der Eigentümer gern hätte? Louis Giglio, das sind italienische Wurzeln, hat in einer seiner letzten Predigten, ist ein Pastor, gesagt: Zu wissen, dass Gottes Plan dich beinhaltet, ist etwas anderes, als einen Plan zu haben, der hoffentlich Gott berücksichtigt. Zu wissen, dass Gottes Plan dich beinhaltet, ist etwas anderes, als einen Plan zu haben, der hoffentlich Gott berücksichtigt. Es macht einen Unterschied, ob ich mich im Plan eines Größeren finde oder ob ich einen Plan habe und den mal Gott vorlege und sage, so, das sind jetzt die Wege, die ich gern gehen würde, gehst du denn mit? Und wenn ich auf meine eigenen Gebete achte, dann merke ich manchmal, dass ich eher in die zweite Richtung tendiere. Ich habe so eine Idee, wie das alles gern laufen kann und das lege ich dann Gott mal vor. Und dann schauen wir mal, ob er möglichst auch ein Ja dazu findet. Wenn wir das akzeptieren können, dass es da einen Plan gibt, dann ist die Frage, ob wir uns die Mühe geben, diesen Plan zu verstehen. Wenn wir im Sinne eines Eigentümers handeln wollen, dann müssen wir ihm zuhören. Dann müssen wir Zeit mit ihm verbringen. Dann müssen wir klären, was eigentlich seine Intentionen sind. Und so wie jedes Projekt eine Planungsphase hat, in der allen Beteiligten genau vorgestellt wird, um was es geht, so sollte das auch bei unserem Dienst berücksichtigt werden. Stellt euch vor, wir planen einen Bankraub und jeder hat so minutiös genau sein Ding zu tun. Dann müssen wir uns vorher absprechen. Dann macht es keinen Sinn, wenn ich das Fluchtauto am falschen Ausgang parke. So ist das in Gottes Reich auch. Er hat es nicht nötig, Banken auszurauben, aber er hat andere Dinge vor, wo wir möglichst, wenn wir mitspielen wollen, uns einfügen sollten. Und das war schon eine Sache, die Jesus aufgefallen ist, als Maria und Martha, als er bei Maria und Martha zu Besuch ist, da erlebt er diese zwei Verhaltensweisen. Die eine Schwester sitzt da und hört sich an, was er zu sagen hat, was der Plan ist. Die andere hat schon mal angefangen. Und stellt fest, die anderen ziehen nicht mit, das läuft alles nicht, bis sie feststellen muss, es liegt daran, dass sie zu früh war. Wenn wir auf Jesu Leben schauen, dann merken wir, er kannte durchaus Pausen. Und es war ihm extrem wichtig festzustellen, was sein himmlischer Vater eigentlich vorhatte. Die praktische Übung an der Stelle. Wir sollten uns jeden Morgen bewusst machen, dass wir Teil eines Plans sind. Vielleicht schreibt ihr euch das irgendwo hin und sagt euch das. Ich bin Teil eines Plans. Und dann kommt die Frage, und Herr, was ist heute mein Teil darin? Ich will jetzt nicht einfach loslaufen, das Haus verlassen und anfangen, das zu tun, was auf der To-Do-Liste steht, sondern ich möchte verstehen, was mein Plan heute ist. Und ich will es zulassen, dass du das, was auf meiner Liste ist, durcheinander bringst, wenn dein Plan anders aussieht. Ich will es zulassen, dass ich mich nach dir richte, wenn irgendwas passiert, was dir wichtiger ist, als das, was in meinem Tagesplan stand. Gott setzt den Rahmen für unsere Arbeit und Gott hat einen Plan. Zweiter Punkt, wir sind nicht die Quelle. Wir sind nicht die Quelle. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Flasche und einem Wasserhahn. Wenn ich den Wasserhahn aufdrehe, dann läuft der ewig weiter, bis ich ihn wieder zudrehe oder der Brunnen ausgetrocknet ist, aber gehen wir mal nicht davon aus. Eine Flasche, da kann ich schütten und irgendwann ist der Schluss. Und es ist sehr deutlich zu sehen, wie viel in der Flasche drin ist. Wenn wir für Gott arbeiten, dann bekommen wir nur genau so viel, wie wir für den nächsten Einsatz brauchen. Wir bekommen eine Flasche ausgehändigt, mit der nächste Einsatz zu bewältigen ist. Und ich weiß nicht, jeder, der Kinder hat, habt ihr vielleicht auch mal erlebt, wenn man im Sommer im Stau steht und es geht nicht vor und zurück und es ist noch eine Flasche Wasser im Auto übrig, man reicht die rum und jeder trinkt gierig daraus, dann muss man schon mal schauen, dass man auch noch was bekommt. Und wenn wir jetzt unser Leben so leben, unseren Auftrag erfüllen und die Flasche immer leerer wird, dann können wir schon mal Panik bekommen. Und dann ist es wichtig, dass wir verstehen, dass diese Flasche nicht das Ende ist, sondern dass es da mehr gibt. Es gibt eine Quelle, die dahinter steht und die auch nachfüllen kann. Aber es liegt nicht in unserer Hand, wann nachgefüllt wird. Das tut Gott. Praktische Anwendung für alle, die da gern ein bisschen dran üben wollen. Es gibt ein faszinierendes Buch über einen Mann, der hieß Georg Müller. Ich habe schon mal von ihm erzählt. Gibt es kostenlos im Internet. Einfach mal googeln. Georg Müller, vertraut mit Gott. Das ist ein PDF, gar nicht so viele Seiten, was sein Leben beschreibt. Der Typ hat angefangen als ein Mensch, der mit Geld nicht umgehen konnte, der sich Geld geliehen hat und es nie zurückgezahlt hat, irgendwelche Geschichten erfunden hat, um den Leuten dann klarzumachen, warum er es nicht zahlen kann oder sich aus dem Staub gemacht hat. Er war ein Lebemann. Und dann ist Gott in sein Leben getreten. Er ist Pastor geworden und hat sein Leben umgestellt und hatte die verrückte Idee, ich will kein Einkommen haben, ich lasse mich von Gott versorgen. Das hat er durchgezogen, hat auch noch eine Frau gefunden, die das Spielchen mitgespielt hat und Gott hat sie tatsächlich versorgt. Und dann ist er noch einen Schritt weiter gegangen, weil er gemerkt hat, die Menschen in meiner Gemeinde, die verstehen gar nicht, was das eigentlich bedeutet, mit Gott zu leben. Die kommen sonntags in die Kirche, aber das hat irgendwie keinen Durchschlag auf ihr Leben. Und dann hat er aus zwei Gründen, einfach um den Menschen das als Beispiel zu geben und dann auch um der Not seiner Zeit zu begegnen, das waren die Waisen, hat er ein Waisenhaus gegründet und das auch komplett auf Spendenbasis in Bristol. Das gibt es heute noch. Und das Buch beschreibt, wie das nach und nach entsteht, wie er in der Lage ist, Häuser zu bauen, wie er in der Lage ist, die Not der Waisen zu stillen und das alles nur durch Spenden. Und nicht nur durch Spenden, er hat niemals einen Spendenaufruf getan. Er hat das genommen, was Gott ihm zur Verfügung gestellt hat. Das ist die ultimative Verbindung zur Quelle. Ich finde das faszinierend und für so Menschen wie mich mit Kontrollzwang ist das unglaublich, wie jemand so leben kann. Georg Müller, vertraut mit Gott, schaut es euch mal an. Wir sind nicht die Quelle, das war der zweite Punkt. Punkt 3, die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, sind nicht unser Eigentum. Wir hatten es gerade schon, ein Verwalter ist dafür zuständig, dass das, was ihm anvertraut wurde, in der gerechten Weise behandelt wird. Aber es gehört ihm nicht. In 1. Chronik 29, Vers 14 sagt David mal, ich bin nichts, Herr, und auch mein Volk ist nichts. Aus eigenem Vermögen wären wir gar nicht in der Lage, dir solche Gaben zu bringen. Alles kommt von dir. Auch diese Gabe haben wir erst von dir empfangen. David hatte das verstanden, dass es da eine Abhängigkeit gibt. Dass das, was ich zur Verfügung habe, mir nicht gehört. Dass das zur Verfügung gestellt wurde, damit ich es einsetze. Das kann mir genommen werden, das kann mehr werden, das kann weniger werden. Das ist das, womit ich haushalten kann. Und ich bin in all dem, was ich damit tue, abhängig von dem, dem es gehört. Die Frage ist, ob ich das dann auch so einsetzen kann, für das, was der Auftrag ist, für das, was der Wille des Eigentümers ist, oder ob ich der Versuchung erliege, da auch andere Dinge zu machen, meine eigenen Bedürfnisse zu stillen, das Bedürfnis nach Anerkennung, das Bedürfnis, mir doch ein gutes Leben zu bereiten. Kann ich darauf vertrauen, dass Gott das alles genauso wichtig ist wie mir, dass es mir gut geht und dass er mich entschädigt für all das, was ich ausgebe? Oder muss ich erst warten, bis ich versorgt bin, bevor ich den ersten Schritt gehen kann? Kann ich vertrauen, dass der Eigentümer mich auch versorgt und mir nicht nur was gibt, was ich austeilen soll? Kann ich darauf vertrauen, dass ich meinen Lohn bekomme, dass ich mein Gehalt bekomme und dass das Gehalt so ausreichend ist, dass ich ein gutes Leben habe? Zur praktischen Anwendung kennt die Bibel ein ganz einfaches Prinzip, das nennt sich der Zehnte. Und da geht es gar nicht so sehr darum, was zu geben, weil Gott irgendwie versorgt werden müsste, sondern es geht darum, uns diese Abhängigkeit klarzumachen. Es geht darum, uns in unser eigenes Bewusstsein zu bringen, dass das, was wir haben, nicht uns gehört. Und deswegen geben wir den ersten Teil, und das ist das Wichtige in der Bibel. Der Zehnte fällt nicht am Ende des Monats ab, wenn was übrig geblieben ist, sondern es geht um den Anfang. Und dabei geht es auch nicht nur um Geld. Geld ist ein Thema. Was bleibt nach Abzug aller Kosten und ich gebe es Gott? Versus ich gebe den Zehnten am Anfang des Monats und dann schauen wir mal, was mit dem Rest passiert. Es geht auch um Zeit. Kann ich die erste Zeit meines Tages Gott geben? Oder ist mein Tag schon so voll, dass ich damit gar nicht mehr klarkomme? Was ist das Erste, was am Morgen in meinen Kopf darf? Was ist das Erste, was auf meinem Handybildschirm erscheint? Sind das die News, Instagram, Snapchat? Sind das die E-Mails für die Arbeit oder der Kalender, um zu checken, welche Termine anstehen? Oder reserviere ich die erste Zeit des Tages ganz bewusst dafür, um mit Gott ins Gespräch zu kommen? Und mit Gott ins Gespräch zu kommen, damit meine ich auch nicht irgendeine Sekundärliteratur, kein Andachtsbuch, sondern direkt mit Gott zu reden. In der Bibel zu lesen, mit Gott zu sprechen. Ich habe so ein Ding übernommen, das hat Tobi Teichen, Pastor in München, mal proklamiert. Der hat in seinem Handy so eine Liste, in der er Verse sammelt, die ihm begegnet sind, wenn er die Bibel liest, wenn er andere Dinge liest, in anderen Predigten was hört, was auch immer, Verse, die ihm wichtig geworden sind. Ich habe auch so eine Liste. Die ist schon ziemlich lang geworden. Und jeden Morgen nehme ich mir einen dieser Verse da raus und der begleitet mich dann meinen Tag. Und da stehen dann so Sachen wie Psalm 1, Vers 6. Der Herr sorgt für alle, die nach seinem Wort leben. Doch wer sich ihm trotzig verschließt, der läuft in sein Verderben. Oder Psalm 37, Vers 5. Vertrau dich dem Herrn an und sorge dich nicht um deine Zukunft. Überlass sie Gott, er wird es richtig machen. Und ich erlebe mehrfach, dass das, was mir morgens begegnet, oft das ist, was ich an diesem Tag brauche. Dass es Situationen gibt, in die genau dieser Vers dann hineinspricht. Das ist faszinierend. Und die Bibel ist voll von solchen Dingen, von solchen Zusprüchen, von Mutmachern. Wie verbringen wir die erste Zeit des Tages? Wohin geht der erste Teil unseres Einkommens? Und der vierte Punkt, Gottes Perspektive ist anders als unsere. Mit dem, was uns zur Verfügung gestellt wird, haben wir eine gewisse Vorstellung, was man damit erreichen kann. Nach unseren menschlichen Maßstäben kann man mit einer Summe X das und das erreichen, mit einer Summe an Zeit die und die Arbeit schaffen. Aber in Gottes Welt gibt es da einen Hebel und es ist durchaus mehr möglich, als wir uns vorstellen können. Epheser 3, Vers 20 spricht davon. Und eine der faszinierendsten Geschichten in der Bibel findet sich in 2. Könige 6. Elisa ist Prophet damals Und er hatte eine interessante Gabe. Er war in der Lage, vorauszusehen, wann die Syrer den nächsten Angriff starten und auch wo. Und er hat das seinem König gesagt und sie konnten da ganz clever entgegenhalten. Und es führte dazu, dass die Syrer keinen Krieg mehr gewonnen haben. Das hat denen natürlich nicht gefallen und sie vermuteten erst, sie hätten einen Verräter in den eigenen Reihen, bis ihnen jemand aufgeklärt hat. Nee, die haben einen Propheten, der irgendwie weiß, was passiert und das denen immer steckt. Und dann beschließen sie, den müssen wir beseitigen, sonst geht das hier nicht weiter. Und sie marschieren ein, marschieren den ganzen Tag durch, kommen spät abends an dem Ort, an dem Elisa wohnt und dann umstellen sie den Ort. Und am nächsten Morgen kommt Elisas Diener aus dem Haus und sieht ringsum das Heer der Syrer stehen, mit Streitwagen und schwer bewaffnet, und er erschrickt zu Tode. Und er holt seinen Herrn heraus und sagt, das geht nicht, wir sind verloren. Und Elisa sagt zu ihm, wir sind nicht verloren. Und er betet Gott, dass er ihm die Augen öffnet. Und in dem Moment kann er sehen, was da noch so alles draußen passiert. Es stehen nämlich nicht nur die Syrer da, sondern auch noch ein anderes Heer, was weitaus besser bewaffnet und stärker ist. Und ich denke, das kann ein Bild für das sein, was möglich ist. In Gottes Realität wird das ausgehebelt, was wir so kennen. Und die praktische Übung ist vielleicht, all diese Erlebnisse, die wir haben, aufzuschreiben. Weil wir das vergessen. Weil wir vergessen, was wir erlebt haben in den Situationen, wenn es mal wieder brennt. Ich habe vor jeder Predigt den Eindruck, diesmal geht es in die Hose. Diesmal läuft es so richtig schief. Deswegen habe ich in meinem Tagebuch eine eigene Rubrik, in der ich diese Sachen aufschreibe, in den Momenten, wo ich weiß, es funktioniert, und in den Momenten danach, wo ich wusste, es hat funktioniert, und das schaue ich mir dann an, weil mir das hilft. Und das gilt nicht nur dafür, das gilt für alles. Jeder von euch erlebt diese Momente, in denen Gott mehr tut, als ihr gedacht habt. Und es ist wichtig, dass wir uns das merken. Es ist wichtig, dass wir uns das aufschreiben. Es ist wichtig, dass wir uns das dann auch wieder rausholen und uns daran erinnern, was Gott tun kann. Weil wir sehr vergesslich sind und weil der Teufel einen Heidenspaß dran hat, genau in der Situation uns zu begegnen, wenn es mal wieder schwierig wird. Warum tun wir das alles? Warum geht es darum, dass wir dienen? Warum geht es darum, dass wir Haushalter sind? Gott hat eine Sache im Ziel. Er will andere Menschen erreichen. In dieser Gleichung kommen wir nur ganz bedingt und am Rande vor. Das erste Ziel ist es, dass Menschen erreicht werden. Und Bob Goff ist auch ein cooler Typ, falls ihr den nicht kennt, googelt den mal, der eine Menge auf die Beine stellt für Gott. Der hat gesagt, Gottes Worte haben die Macht, Leben zu schaffen. Und er gab uns, unseren Worten, die Macht, Leben zu formen. Wir haben vielleicht nicht die Möglichkeit, Leben zu schaffen, aber Gott hat uns mit der Fähigkeit ausgestattet, das Leben von anderen Menschen zu verändern, positiv zu verändern. Und das ist der Sinn des Ganzen. Unser Einsatz ist dafür da, dass sich für das Leben der Menschen um uns herum was verändert. Und manchmal glauben wir, das ist nicht möglich mit den Mitteln, die wir haben. Manchmal glauben wir, die Not ist so groß, das kriegen wir nicht hin. Manchmal glauben wir, das, was wir haben, reicht nicht aus, um irgendwas zu bewirken. Aber das ist nicht wahr, das ist eine Lüge. Gute Haushalterschaft bedeutet, darauf zu vertrauen, dass der Plan, den Gott hat, funktioniert und dass ich einen Teil darin habe, dass ich mir keinen eigenen Plan ausdenken muss, sondern dass das, was er in Gedanken hatte, funktionieren wird. Und deswegen sollen wir das, was wir haben, einsetzen, in dem Maße, wie wir es bekommen haben, nicht mehr und nicht weniger. Und wir sollen uns Gedanken machen, was Gottes Ziel war, was die Intention des Eigentümers ist. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir, dass du uns so viele Dinge gibst. Wenn ich mir die Menschen angucke hier im Raum, da sind so viele Gaben, so viele spannende Dinge, so viel Potenzial. Und ich danke dir für all das, was du in uns hineingelegt hast. In all das, was auch erst manchmal zum Vorschein kommt, wenn wir gemeinsam an deinem Ziel arbeiten. Ich danke dir, dass du uns benutzen willst. Du brauchst uns nicht, aber du willst es mit uns machen. Du willst mit uns Menschen erreichen. Und ich danke dir, dass du die Welt verändern willst durch uns. Ich danke dir für all diese Stellen, in denen wir das erlebt haben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns das immer wieder in Erinnerung rufst, wenn wir meinen, es reicht nicht, wenn wir meinen, der Plan funktioniert nicht, wenn wir meinen, das, was wir haben, ist nicht ausreichend. Ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder dann an die Hand nimmst, wenn wir in die falsche Richtung gelaufen sind. Und ich danke dir, dass Liebe in deinem Reich eine große Rolle spielt und dass ich das als Erster erleben kann, dass trotz all dem, was schiefläuft bei mir, du mich annimmst, immer wieder und wieder. Und dass du so viel mehr tun willst in unserem Leben, als wir uns überhaupt vorstellen können. Wir möchten Teil dessen sein. Wir möchten erleben, wie du Dinge tust, die wir uns nie hätten träumen lassen. Wir möchten dabei sein. Deswegen wollen wir uns gebrauchen lassen von dir. Ich danke dir, dass du hier bist, dass du diesen Ort verändern willst, dass du den Menschen in Gladenbach erreichen wirst, dass du uns dazu gebrauchst, Herr. Amen.